RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. In Südkorea hat der Oppositionschef Lee die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der Mitte-Links-Kandidat uneinholbar vor seinem konservativen Kontrahenten Kim. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Die Bundesregierung will heute ein erstes Steuerpaket zur Entlastung der Wirtschaft beschließen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Denn Unternehmen, die jetzt in neue Maschinen, Gebäude oder Technologien investieren, können die Kosten dafür schneller als bisher abschreiben. Am Ende heißt das, sie müssen weniger Steuern zahlen. Spezielle steuerliche Anreize für Unternehmen enthält der Gesetzentwurf auch für den Kauf von E-Autos. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein.
Ab der kommenden Nacht fährt der Flughafenexpress FEX zum Flughafen Berlin-Brandenburg bis einschließlich 4. Juli nur eingeschränkt. Wegen Bauarbeiten muss mit Umleitungen und Halteausfällen gerechnet werden. Tatjana Brasching.
Heute und morgen Nacht werden jeweils zwischen 19.45 Uhr und 4.30 Uhr mehrere FEX-Züge umgeleitet. Sie fahren über Schönefeld statt zum Flughafen BER. Einige Züge halten außerdem nicht am Ostkreuz. Sie werden über den Bahnhof Lichtenberg umgeleitet. Auch der Halt am Hauptbahnhof, Gesundbrunnen und Ostkreuz kann entfallen. Ab dem 7. Juni und bis zum 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und dem Flughafen BER komplett aus.
Die deutschen Fußballerinnen feierten in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg. Die DFB-Elf hat die Nations League-Partie in Wien gegen Österreich klar mit 6:0 gewonnen. Damit blieb das Team als Gruppensieger auch am letzten Spieltag ungeschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht ist es gering bewölkt und trocken bei 16 bis 11 Grad. Am Tage ist es erst freundlich, später gibt's kräftige Schauer und Gewitter, teils auch unwetterartig mit Starkregen und Sturmböen bei Maximalwerten von 25 bis 28 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Geht los mit der A1 Saarbrücken Richtung Trier. Da ist zwischen Nonnweiler Bierfeld und Hermeskeil wegen einer Baustelle bis ca. 4.30 Uhr gesperrt. Die A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover Ost ist nach einem Unfall gesperrt, deswegen gibt's hier Stau. Die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Neustadt-Wied und dem Kreuz Bonn-Siegburg wegen Grünpflege bis 5 Uhr gesperrt, dadurch Stau. Die A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Ruhr-Stadion und Bochum-Zentrum ist wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Auf die A71 Sangerhausen Richtung Erfurt. Hier ist der Schmückertunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Nach Berlin die A113 Neukölln-Schönefeld ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten noch bis 5 gesperrt. Dadurch Stau ab dem Dreieck Neukölln bis Spätstraße. Die A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau. Hier ist zwischen Lübeck-Siems und dem Dreieck Bad Schwartau wegen Wartungsarbeiten bis Freitag 20 Uhr gesperrt. Die A535 Wuppertal-Fellbert. Hier ist zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war's. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Nikolai Russ. Das ging dann doch recht fix. Nach nicht einmal einem Jahr ist die Regierung in den Niederlanden geplatzt. Stärkste Partei in dem Bündnis war ja die rechtspopulistische PVV rund um Geert Wilders. Der hat gestern aber erklärt, seine Partei steigt aus der Regierung aus und zieht die Minister ab. ARD-Korrespondent Christian Feld erklärt die Hintergründe.
Diese niederländische Regierung war ja mit der Ansage angetreten, die härteste Asylpolitik aller Zeiten machen zu wollen. Und dann hatte offensichtlich jetzt im Laufe der Monate Wilders den Eindruck, dass es nicht so vorangeht, wie er sich das vorstellt. Er hatte dann kürzlich noch einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, um nur ein Beispiel daraus zu nennen. Man müsse die Armee an die Grenze stellen, um Asylbewerber zurückzuweisen. Ja, und Wilders sagt, er habe sich für die härteste Politik entschieden und eben nicht für den Untergang der Niederlande, seine Worte. Die Koalitionspartner schildern das anders, obwohl Regierungschef Schoof nochmal heute an die Verantwortung aller Parteien appelliert habe in der Koalition, sei Wilders egoistisch geblieben. Der Oppositionsführer Timmermans sagt jetzt schon, wir müssen so schnell wie möglich Neuwahlen haben. In Umfragen ist die Partei von Wilders nicht mehr mit Abstand weit vorne. Ob das jetzt den Effekt haben könnte, dass er bei Neuwahlen er jetzt dann wieder für seine, in Anführungszeichen, aus seiner eigenen Sicht Standhaftigkeit, dass er eben beim Thema Asyl auf dem harten Kurs besteht, dass er dafür jetzt belohnt wird oder im Zweifelsfall bestraft wird. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Die Parteiführerin von der VVD, also der zweitgrößten Partei in der Regierungskoalition. Die hat gesagt, in der jetzigen Situation werden wir keine neue Rechtsregierung in den Niederlanden bekommen. Dabei wollen die Leute doch eigentlich eine Rechtsregierung. Man kann auf jeden Fall sagen, unklare politische Zeiten in unserem Nachbarland, den Niederlanden.
Die Meinung. Die niederländische Rechtskoalition, die ist zerbrochen. Dazu jetzt die Meinung von unserem Korrespondenten Ludger Kaczmierczak in seinem Kommentar.
Er hat es tatsächlich noch einmal getan. 13 Jahre nachdem Geert Wilders schon einmal in der Verantwortung stand. Damals entzog er der Minderheitsregierung von Mark Rutte ohne triftigen Grund die zugesagte Unterstützung. Nun bringt er ein Kabinett zu Fall, in dem seine eigene Partei, die PVV, stärkste politische Kraft war. Wie ein beleidigtes Kind schmeißt er die Brocken hin und haut ab. Sein Signal an die Wähler ist eindeutig. Ich wollte hier aufräumen im Land, die Migrationsgesetze verschärfen, die Grenzen schließen und Asylbewerber zurückweisen. Aber die anderen haben nicht mitgemacht, weil sie den Mumm dazu nicht haben, weil sie nicht so konsequent sind wie ich. Wilders weiß selbst nur zu genau, dass das nicht stimmt. Das Viererbündnis hatte sich ja in den Koalitionsgesprächen darauf verständigt, das strengste Asylgesetz Europas auf den Weg zu bringen. Dass daraus nichts geworden ist, liegt vor allem an Wilders selbst. Mit Marjolein Faber hat er eine Asylministerin ins Kabinett entsandt, die mit ihrem Amt völlig überfordert war. Mit ihren radikalen Vorhaben scheiterte sie regelmäßig an niederländischen und europäischen Gesetzen, vor allem aber an sich selbst. Wie so viele andere MinisterInnen in diesem Kabinett auch, war sie der Aufgabe nicht gewachsen. Das gilt auch für Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma, die einsehen musste, dass eine Teilnahme an der Kuppelshow Bauer sucht Frau nicht reicht, um den Agrarsektor zu reformieren. Nicht einmal ein Jahr hat das niederländische Rechtsbündnis gehalten. Für viele politische Beobachter dennoch länger als erwartet. Schon die Koalitionsverhandlungen waren schwierig und von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Vor allem zwischen der radikal rechten PVV von Wilders und der gemäßigten Zentrumspartei NSC des früheren Christdemokraten Pieter Omtzigt stimmte die Chemie von Anfang an nicht. Mehrfach soll es intern gekracht und die Koalition vor dem Ausgestanden haben. Nun ist es also passiert und die Regierungsparteien stehen vor einem Scherbenhaufen. Wilders hat noch einmal gezeigt, dass er keine Verantwortung übernehmen kann und er wird selbst am besten wissen, dass die Rolle des polternden und attackierenden Oppositionsführers viel besser zu ihm passt. Pieter Omtzigt, einst Hoffnungsträger der konservativen Mitte, hat die Politik mittlerweile erschöpft verlassen. Sein NSC liegt in den Umfragen nur noch bei 1%. Auch die PVV und die Bauernpartei haben Sympathien beim Wähler verspielt. Nur die VVD hat bei den Demoskopen zugelegt, vielleicht weil sie in diesem Quartett die einzige Partei mit Regierungserfahrung ist und die wenigsten Fehler gemacht hat. Nun steuert das Land auf Neuwahlen zu und wie die ausgehen, ist im Moment völlig offen.
Die Meinung von unserem Niederlande-Korrespondenten Ludger Kaczmierczak. Und hier ist der Verkehrsservice aktuell in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A81 Stuttgart-Singen zwischen dem Kreuz Stuttgart und Hildritzhausen. Hier kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Auf der A81 Stuttgart-Singen zwischen dem Kreuz Stuttgart und Hildritzhausen ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie vorsichtig in beiden Richtungen. Wir geben Bescheid, sobald die Gefahr vorbei ist. Und jetzt gucken wir auf den Krieg in der Ukraine. Der geht einfach immer weiter. Eine echte Perspektive, dass das Sterben bald aufhört, die fehlt. Zwei Gesprächsrunden in Istanbul, die gingen ziemlich schnell vorbei, ohne echtes Ergebnis. Zuletzt vor 2 Tagen. Hilft die Diplomatie also gar nicht? Zumindest nicht allein, findet der Politikwissenschaftler und Osteuropa-Analyst Andreas Umland vom Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Diese Position hat er schon vor knapp 1,5 Jahren in einem Aufsatz vertreten. Meine Kollegin Nina Zimmermann vom NDR hat Andreas Umland gefragt, ob er sich jetzt bestätigt sieht.
Im Grunde war das für jeden, der diesen Krieg in den vergangenen 11 Jahren verfolgt hat, vorausschaubar, dass das nichts werden wird. Russland akzeptiert einfach nicht die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Die Ukraine ist im russischen Verständnis Teil der russischen Welt und Teil des russischen Einzugsgebiets. Und deswegen war mit Verhandlungen hier nichts zu erreichen. Das sind feste ideologische Ansichten in Russland, dass hier nichts zu machen war.
Warum setzt sich Russland dann überhaupt an den Tisch? Reden um des Redens willen? So hat es unser Korrespondent zumindest gestern so beschrieben.
Zum einen geht es, glaube ich, beiden Seiten darum, gegenüber Trump sich verhandlungsbereit zu zeigen, weil die Ukraine fürchtet, dass Trump aus dem Prozess aussteigt und auch aus der Unterstützung für die Ukraine vollständig aussteigt. Und Russland wiederum fürchtet, dass die USA zum Beispiel ihre Sanktionen verschärfen könnten. Das ist ja jetzt ganz konkret im Senat, oder auch die Waffenlieferung wieder aufnehmen könnten. Aber für Russland geht es auch einfach darum, seine Position klar zu machen und die Kriegsziele, wenn möglich, auch mit diplomatischen Mitteln zu erreichen.
Wir sprechen ja heute über die Spielräume der Diplomatie. Haben sich diese Gesprächsformate an und für sich erschöpft oder fehlt schlicht der Hebel, also der Druck auf eine oder beide Seiten?
Ja, es fehlt vor allen Dingen der Druck auf Russland. Es gibt ja auch schon mehrere Verträge, die geschlossen wurden, zum Beispiel die Genfer Deklaration vom April 2014, die Minsk I, Minsk II Vereinbarung. Das sind ja von schon unterschriebene Vereinbarungen, wo Russland sich schon bereit erklärt hat, die illegal besetzten Gebiete und Gebäude zu räumen. Und deswegen wäre aber jetzt für mich, selbst wenn es irgendein Dokument geben könnte, unklar, ob das wirklich das Ende des Krieges bedeuten würde. Was es braucht, ist, dass in Moskau die Einsicht entsteht, dass man sich aus diesem Abenteuer zurückziehen muss.
Solange Putin im Kreml an der Macht ist, ist das überhaupt eine Option?
Wir haben das in der Vergangenheit gesehen in Russland, dass sowohl unter dem Zaren als auch unter der sowjetischen Führung dann letztlich doch Einsicht entstanden ist, etwa beim Krimkrieg im 19. Jahrhundert oder beim russisch-japanischen Krieg oder auch beim Afghanistan-Abenteuer der sowjetischen Führung, dass sich Russland auch zurückziehen kann, wenn es auf Widerstand stößt und wenn es keinen Sinn mehr sieht, beziehungsweise wenn es sogar seine innere Stabilität durch so einen Krieg in Gefahr sieht. Dann kann die russische Führung auch unter Putin und aus Eigeninteresse sich zurückziehen.
Wenn oder falls man sich irgendwann einigt, dann wird es um territoriale Kompromisse gehen. Und da gibt es in beiden Ländern politische Gruppen, die strikt dagegen sind. Also was dann?
Das wird dann natürlich riskant. In erster Linie für Putin, aber in gewisser Hinsicht auch für Selenskyj wäre, also das hat er zwar nie gesagt, dass er das machen würde, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, auf die Krim verzichten würde, offiziell oder so, dann würde das Instabilität auch in der Ukraine erzeugen. Das war übrigens immer eine Strategie auch Russlands, durch diese Spannungen in der Ukraine, die der Krieg hervorruft, schon seit 2014 womöglich dann einen wirklichen Bürgerkrieg zu erzeugen. Für Selenskyj wäre das theoretisch ein Risiko. Auch für Putin ist das ein großes Risiko. Man hat das im Grunde schon bei diesem Prigozhin-Aufstand, bei dieser Meuterei gesehen, dass wenn die rechtsnationalistische, besonders aggressive Zivilgesellschaft, wenn man sie so nennen möchte, nicht befriedigt wird, dann kann das auch zu innerer Destabilisierung führen. Allerdings kann es eben auch sein, dass Sanktionen und militärische Niederlagen zu innerer Destabilisierung führen können. Deswegen muss Putin dann sozusagen auch abwägen, was dann für ihn, für sein Regime gefährlicher ist.
Herr Umland, am Ende sagen Sie aber auch, dieser Krieg ist letztendlich auch für uns in Europa wichtig. Warum?
Die meisten betrachten diesen Krieg als Regionalkonflikt. Tatsächlich geht es hier um die europäische Sicherheitsordnung und ich würde sogar sagen die Weltsicherheitsordnung, denn die beiden wichtigsten Fakten dieses Krieges sind, dass Russland Atomwaffen hat und die Ukraine keine Atomwaffen hat und dass das auch so geregelt ist im Atomwaffensperrvertrag. Und wenn es jetzt sich so ergibt, dass ein Atomwaffenstaat einem Nicht-Kernwaffenstaat Territorium abknöpfen kann und dessen Souveränität beeinträchtigen kann, dann ist das die Zerstörung im Grunde der Weltordnung, wie sie in den letzten 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, weil dann viele Länder rund um die Welt die Schlussfolgerungen machen könnten, dass sie sich nicht mehr auf Völkerrecht, auf internationale Solidarität und auf internationale Organisationen verlassen können.
Sagt der Politikwissenschaftler Andreas Umland im Gespräch mit meiner NDR-Kollegin Nina Zimmermann. Und hier ist nochmal der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht aktuell. Achtung, Falschfahrer auf der 81 Stuttgart-Singen. Zwischen dem Kreuz Stuttgart und Hildritzhausen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Auf der A81 Stuttgart-Singen zwischen dem Kreuz Stuttgart und Hildritzhausen ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie vorsichtig in beiden Richtungen, fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir geben Bescheid, sobald die Gefahr vorbei ist. Es ist 14:45.
Die ARD-Infonacht.
Sie wollen härter vorgehen und zwar scheinbar überall. Die Politiker der neuen Bundesregierung. Härter vorgehen gegen Migranten, härter vorgehen gegen den Missbrauch von Sozialleistungen und auch härter vorgehen gegen Schwarzarbeit. Dass auch die Schwarzarbeit im Fokus steht, das hat jetzt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betont vor der versammelten Presse, demonstrativ mit einer schwarzen Jacke und dem Schriftzug Zoll auf der Brust. In Hamburg hat der SPD-Chef die Jahresbilanz des Zolls vorgestellt und gezeigt, wo er die größten Probleme sieht. Dietrich Lehmann berichtet.
In der Sache ist Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eindeutig. Wer seine Steuern nicht zahlt, ist kriminell.
Wir haben als Bundesregierung das klare Ziel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Geldwäsche und Finanzkriminalität insgesamt entschieden zu bekämpfen. Mir ist es als Finanzminister wichtig und uns ist es als Bundesregierung wichtig, dass wir eine härtere Gangart einlegen, wenn es darum geht, gegen Kriminelle vorzugehen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Der Rechtsstaat muss und wird hart durchgreifen.
Und dabei setzt Klingbeil zuerst bei der Schwarzarbeit an. Knapp 800 Millionen Euro an Schaden hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein, so Klingbeil.
Wir werden eine automatisierte Datenanalyse einsetzen, um so größere Datenmengen auszuwerten und der Schwarzarbeit auf die Spur zu kommen. Dazu trägt ein vollständiger Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden bei.
Dass das nicht ohne zusätzliches Personal für den Zoll geht, ist Klingbeil klar. Er sagt,
wir sind dabei, auch die Stellen beim Zoll auszubauen. Das ist ja beschlossen worden, auch in der letzten Legislatur, dass es dort mehr Stellen geben wird. Und das wird auch helfen, um diese Aufgaben intensiver angehen zu können.
150 Milliarden Euro hat der Zoll im vergangenen Jahr insgesamt eingenommen. Fast die Hälfte allein durch die Einfuhrumsatzsteuer, die vor allem auf Waren erhoben wird, die importiert werden. Eine der Aufgaben des Zolls ist auch, die Einfuhr von illegalen Drogen zu verhindern, unter anderem von Kokain. So Markus Tönz-Gerlemann, beim Zoll in Hamburg zuständig für Hafensicherheit.
Die anhaltende hohe Kokainproduktion in Südamerika bewirkt auch weiterhin den hohen Zufuhrdruck. Hunderte Tonnen Kokain erreichen nach wie vor Europa. Die Lage ist und bleibt eine große Herausforderung für unsere Zollverwaltung.
2024 haben die Zöllner bundesweit rund 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Deutlich weniger als im Vorjahr, so Finanzminister Klingbeil.
Hat damit zu tun, dass die Ermittlungen besser werden, dass der Druck größer ist und dass die Kriminellen sich entscheiden, die Häfen nicht anzusteuern.
Drogenschmuggler nutzen inzwischen offenbar andere Wege, weichen zum Beispiel nach Spanien und Frankreich aus, so Armin Rohlfink, Präsident des Zolls.
Die Täter lassen sich mit Sicherheit nicht jahrelang in dem Umfang Kokain wegnehmen, durch uns, durch Zoll und Polizei, wie es gewesen ist.
Ausruhen will sich Bundesfinanzminister Klingbeil darauf nicht. Er kündigt insgesamt eine noch härtere Gangart gegenüber organisierter Kriminalität an.
Dafür werden wir auch die Beweislastumkehr bei der Vermögenseinziehung umsetzen. Wer verdächtige Vermögenswerte besitzt, muss dann nachweisen, dass er sie legal erworben hat.
Bundesweit hat der Zoll im vergangenen Jahr rund 10.000 Ermittlungsverfahren gegen den grenzüberschreitenden Rauschgifthandel eingeleitet.
Dietrich Lehmann berichtete. Das Vergangene war für viele lang, das nächste wird für die meisten ein langes Wochenende. Pfingsten steht im Kalender und damit verbunden auch in vielen Bundesländern Ferien. Deswegen werfen wir jetzt mal gemeinsam einen Blick an die Zapfsäulen der Republik. Tanken ist ja zurzeit so günstig wie schon lange nicht mehr. Warum das so ist und ob es auch so bleibt, weiß Jessica Sturmberg.
Im Schnitt kostet der Liter Super in Deutschland 1,67 Euro, Diesel 1,55 Euro. So günstig waren die Spritpreise schon lange nicht mehr, sagt Daniel Kadig, Geschäftsführer vom Bundesverband Freier Tankstellen.
Seit März sind die Spritpreise um ungefähr 12 Cent im Durchschnitt für Super und nochmal das gleiche, 16 Cent teilweise für Diesel runtergegangen. Es liegt viel am Rohölpreis, dadurch wird dann halt auch der Sprit billiger.
Der Ölpreis ist inzwischen schon seit einigen Wochen geringer, die Wirtschaft schwächelt, es wird weniger Energie benötigt und entsprechend weniger Öl nachgefragt. Dazu kommt noch ein günstiger Dollarwechselkurs zum Euro. Die niedrigen Ölpreise werden auch noch weiter so bleiben, sagt Rohstoffexpertin Lea Bernhard vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut.
Letzten Samstag gab es das letzte Treffen der OPEC-Staaten und da haben die sich ja wieder auf eine Ausweitung von der Fördermenge geeinigt und ich glaube, das war ungefähr dreimal so viel wie geplant und das macht natürlich die Benzinpreise bei uns in Deutschland dann auch letztlich günstiger.
Das heißt, auch zum Pfingstwochenende ist damit zu rechnen, dass die Spritpreise nicht wesentlich steigen werden. Davon geht Andreas Hölzel vom ADAC aus.
Da gab es jetzt zuletzt auch nicht so riesige Bewegungen. Diese Preise, die haben wir jetzt schon eine ganze Zeit lang und da wird jetzt wahrscheinlich auch das lange Wochenende gar nicht so sehr viel daran ändern. Das ist schon länger vorbei, dass zum Wochenende oder zu Feiertagen hin die Preise steigen. Wir haben eher im Tagesverlauf relativ viele Bewegungen.
Dadurch, dass die Tankstellen bzw. Mineralölkonzerne verpflichtet sind, die Preise in Echtzeit und online zu melden, können Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit sehen, welche Tankstelle in der näheren Umgebung die günstigste ist. Das führt wiederum dazu, dass auch die Tankstellen sich gegenseitig beobachten und ständig die Preise anpassen. Inzwischen bis zu 20 Mal am Tag. Aber was sowohl die Forscher am Weltwirtschaftsinstitut als auch der ADAC bemerken, ist, dass die Preise um 19 Uhr herum stets am günstigsten sind, bevor sie dann in der Nacht und dann am Morgen wieder deutlich steigen. Darum der Tipp von Andreas Hölzel vom ADAC.
Einfach abends auf dem Weg von der Arbeit nach Hause tanken oder am Vorabend einer Reise tanken, aber auf keinen Fall am besten nicht auf der Autobahn. Da ist es nämlich wirklich richtig teuer.
Und an der Grenze kommt es darauf an, wohin man fährt, ob es davor oder dahinter günstiger ist. In Richtung Süden ist es in Österreich billiger als in Deutschland. An der Grenze zu Frankreich gibt es keine großen Unterschiede. In Polen und Tschechien gibt es das billigste Benzin in der näheren deutschen Umgebung und wer Richtung Norden fährt, muss wiederum in Dänemark deutlich mehr zahlen.
Und jetzt ein harter Schnitt von der Tankstelle zu den Baustellen in unserem Körper. Eine der größten sind Blutvergiftungen, also eine Sepsis. Das ist keine Vergiftung im klassischen Sinne, sondern eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion. In Deutschland erkranken jedes Jahr 230.000 Menschen daran. Etwa 85.000 sterben daran. Damit ist Sepsis eine der häufigsten Todesursachen. Mit der Aktion Deutschland erkennt Sepsis will das Bündnis Patientensicherheit aufklären. Wie die Organisation das erreichen will, darüber berichtet Johanna Sagmeister.
Am Vivantes Klinikum in Schöneberg wird ein Paket nach dem anderen gescannt und in den Transporter verladen. 1.000 Stück wollen die Freiwilligen heute rausschicken. In ihnen befinden sich Infomaterial für Hausarztpraxen und Apotheken, das über Sepsis aufklären soll. Zehntausende Todesfälle wären vermeidbar, sagt die Initiatorin Dr. Ruth Hecker. Und zwar ganz schön leicht.
Wir brauchen keine neuen Standards an Geräten in der Medizin, sondern wir müssen einfach aware sein, was kann auf eine Sepsis hinweisen.
Eine Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Sie entsteht, wenn die eigenen Abwehrkräfte die Ausbreitung einer lokalen Infektion nicht mehr stoppen können und als Folge Erreger in den Blutkreislauf eindringen. Die Symptome dafür sind vielfältig und werden häufig nicht richtig erkannt. so wie bei Lisa Böhle.
Die Symptome sind halt anfangs einer Grippe sehr ähnlich gewesen. Bei mir jetzt zum Beispiel Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten, extreme Erschöpfung. Das sind ja alles erstmal typische Grippesymptome, dass da gar nicht an Sepsis gedacht wurde.
Auch ihre Hausärztin ging von Grippe aus. Als es der damals 24-Jährigen immer schlechter ging, rief sie einen Notarzt, da ihr Paracetamol gab. Erst als sie vor Schmerzen zusammenbrach, brachte man sie ins Krankenhaus.
Die Werte waren dann so grottenschlecht, dass ich vorsorglich auf die Intensivstation gelegt wurde. Und kurze Zeit später haben auch schon alle Organe versagt. Und trotzdem wusste keiner, was los war. Ich lag quasi 3 Tage im Koma, bis erst klar war, hey, das ist eine Sepsis.
Lisa Böhle verlor als Folge ihre Beine und geht heute mit Prothesen. Dass eine Sepsis selbst von mehreren Ärzten nicht erkannt wird, sei kein Einzelfall, sagt die Vivantes-Chefärztin für Innere Medizin und Infektiologie Dr. Caroline Ilsner.
Das ist tatsächlich so, dass man es gerade jungen Menschen häufig gar nicht so ansieht, weil sie dann manchmal gar nicht so krank wirken, aber innerlich brodelt es. Es ist ein Puzzlespiel und man muss dann sich wirklich alle Puzzleteile zusammensuchen, von den Vitalzeichen über die Anamnese, klinische Untersuchung und auch die Laborparameter. Und daraus ergibt sich meist dann doch ein Bild, was dann auch auf eine Sepsis hindeutet.
Bei einer Sepsis entscheiden oft Stunden über Leben und Tod. Darauf wollen die Freiwilligen mit der Aktion heute hinweisen. Auf ihren Flyern und Infoheften steht vor allem eine Botschaft: Sepsis ist immer ein Notfall.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. Genau 4 Wochen sind's noch, dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen und fürs deutsche Team könnte es eigentlich jetzt schon losgehen. Erst das 4:0 gegen die Niederlande und nun 6:0 in Österreich im letzten Gruppenspiel der Nations League. Das war gleichzeitig auch der letzte Test vor der EM. Alle 6 Treffer sind schon in der ersten Hälfte gefallen, in der zweiten lief's dann nicht mehr ganz so rund, aber trotzdem 6:0. Da kann man nicht meckern, fand auch die zweifache Torschützin Sydney Lohmann.
Wir wollen bei der EM was reißen, von daher müssen wir auch die Dinge verbessern, noch nicht so gut waren, aber wir haben schon vieles gut gemacht und wir arbeiten an den Kleinigkeiten. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht überbewerten. Es war gut und wir nehmen die Energie mit von den 2 Spielen. Die waren wirklich, geben ein super Gefühl und wir machen einfach weiter und bleiben bei uns.
Ja, für das Final Four der Nations League hatten sich die DFB-Frauen ja schon vor diesem letzten Gruppenspiel qualifiziert. Das steigt dann erst im Herbst. Das Final Four bei den Männern, das beginnt schon heute mit dem ersten Halbfinale. Deutschland trifft in München auf Portugal. Thomas Kunze blickt für uns voraus.
Der Plan steht, die Stimmung ist gut. Das war deutlich zu sehen und zu hören auf der Pressekonferenz in der Münchner Arena. Und was die Aufstellung betrifft, da nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch 2 Fragezeichen mit ins Bett, bevor es gegen Portugal um den Finaleinzug geht.
9 von 11 Positionen haben wir im Kopf. Die Spieler habe ich jetzt noch nicht informiert, aber wenn sie ein bisschen aufgepasst haben im Training, dann glaube ich, kann der eine oder andere schon spüren, ob er von Beginn an spielt oder nicht. Und die meisten, glaube ich, haben aufgepasst und wissen demnach auch, ob sie beginnen oder nicht.
Die schwierigste und eventuell auch wichtigste Entscheidung betrifft den Sturm. Beginnt Routinier Niklas Füllkrug oder darf doch Newcomer Nick Woltemade ran, der sich in den Trainingseinheiten extrem schnell an das Nationalmannschaftsniveau herangearbeitet hat. Möglicherweise überrascht Julian Nagelsmann im seit langem ausverkauften Stadion ja sogar mit beiden Stürmern auf dem Platz.
Ja, mal gucken. Anpfiff ist um 21 Uhr und im zweiten Halbfinale in Stuttgart stehen sich dann am Donnerstag Spanien und Frankreich gegenüber. Die besten Tennisprofis der Welt spielen gerade in Frankreich um den Titel bei den French Open und die ersten Halbfinalpartien stehen schon mal fest. Bei den Frauen spielt Arina Sabalenka gegen Iga Świątek, also die Weltranglisten-Erste gegen die Titelverteidigerin. Und der Titelverteidiger bei den Männern, Carlos Alcaraz, der hat am Abend dem US-Amerikaner Tommy Paul nicht mal eine klitzekleine Chance gelassen. Das war beeindruckend. Alcaraz bekommt's im Halbfinale mit Lorenzo Musetti zu tun. Tja, und der beste deutsche Tennisspieler, Alexander Zverev, der will's dann heute packen. Sein Gegner im Viertelfinale, Novak Djokovic. Steffen Gahr in Paris, schwere Frage, wer ist denn da der Favorit?
Tja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, es gibt keinen Favoriten. Alles ist offen, alles ist möglich. Das stimmt zwar, ist aber auch langweilig und deshalb sage ich mal, Djokovic hat die besseren Karten, weil er mental ein absolutes Plus hat. Er hat kurz vor dem Turnier seinen 100. Titel gewonnen, auf den musste er 1 Jahr lang warten, jetzt hat er ihn. Und Djokovic selbst sagt, das ist ein Meilenstein mit Blick auf das Selbstvertrauen. Und was ihn auch beflügelt, er ist wieder zurück an dem Ort, an dem er vergangenes Jahr Olympiagold geholt hat. Der Joker ist ja so einer, der mit dem Kopf Matches entscheidet, mit seinem Auftreten, mit seiner Präsenz, und das weiß auch Zverev. Der Hamburger will ja unbedingt mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, und auf der anderen Seite des Netzes steht dann dieser Djokovic, der schon 24 dieser Pokale geholt hat, den das Publikum hier in Paris total mag. Also das ist insgesamt eher Druck und Nachteil für Zverev.
Aber trotzdem ist alles drin. Klarer sind die Verhältnisse wohl im anderen Viertelfinale. Da spielt Jannik Sinner, der Weltranglisten-Erste, gegen den Kasachen Alexander Bublik. Und apropos Sinner, der war ja gerade wegen Dopings für 3 Monate gesperrt durch die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Bei der Jahrespressekonferenz der nationalen Agentur, der NADA, stand vor allem ein Thema im Mittelpunkt, der Datenschutz. Mehr dazu von Christian Riedel.
Die NADA hat vor einigen Wochen über Sanktionen gegen Sportlerinnen und Sportler berichtet, die gedopt haben, aber keinen Namen der Betroffenen veröffentlicht. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass man das nicht wollte, sondern dass die Datenschützer etwas dagegen hatten. Die berufen sich auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Glücklich ist die NADA damit nicht, und das liegt auch daran, dass sich eigentlich alle Sportler den Bestimmungen der NADA unterwerfen. Das sollte auch eine Veröffentlichung abdecken, meint die Agentur.
Und in dieser Sache läuft bereits ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. In Luxemburg soll für Rechtssicherheit gesorgt werden.
Der Sport war das mit Jan Möller.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Olaf Knapp. Kanzleramtsminister Frey sieht im Gerichtsentscheid zu Zurückweisungen an Grenzen keine grundsätzliche Bedeutung. Der CDU-Politiker sagte im ZDF, man werde den Richterspruch zwar berücksichtigen, ein Verwaltungsgericht könne aber keine politische Entscheidung mit Wirkung für das gesamte Land treffen. Laut Frey handelt es sich in der Sache um schwierigen juristischen Stoff, über den am Ende möglicherweise erst der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Die UN-Vollversammlung hat turnusgemäß 5 neue Mitgliedstaaten für den UN-Sicherheitsrat gewählt. Die nichtständigen Mitglieder sind für 2 Jahre im Rat vertreten. Lettland wurde zum ersten Mal gewählt, außerdem sind Bahrain und Kolumbien dabei. Aus New York Martin Ganselmeier.
Für Kolumbien wird es schon das 7. Mal sein, dass man im mächtigsten UN-Gremium mitwirken darf. Und aus der Regionalgruppe der afrikanischen Staaten kommen sogar 2 Staaten, Liberia und die Demokratische Republik Kongo. Kolumbien und Liberia wollen sich für Blauhelmeinsätze und friedensbildende Missionen stark machen. Beide Staaten haben selbst davon profitiert. Lettland kündigte an, sich für die Interessen der Ukraine einzusetzen. Und Bahrain sieht sich als Anwalt der Palästinenser.
Die neue Bundesarbeitsministerin Baas hat sich in einem Interview zu Reformplänen für das Bürgergeld geäußert. Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin Stern, eine rote Linie seien Haushalte mit Kindern. Da könne man nicht einfach auf Null sanktionieren. Zugleich müsse es aber einfacher werden, Sanktionen einzusetzen. Baas kündigte außerdem an, stärker gegen Betrug bei Sozialleistungen vorzugehen. Im vergangenen Jahr haben sich erneut mehr Menschen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Laut der zuständigen Beauftragten Ataman gab es mehr als 11.400 entsprechende Anfragen. Bei der Vorstellung ihres neuen Jahresberichts sprach sie von einem neuen Höchststand. Jan-Friedrich Willems in Berlin mit den Einzelheiten.
Bei etwas mehr als 40% der Fälle, da geht es um Rassismus. Mehr als ein Viertel der Anfragen dreht sich aber auch um Benachteiligungen wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit. Und fast genauso viele Fälle gibt es wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung. Und da geht es viel um Sachen am Arbeitsplatz. Also zum Beispiel, wenn Frauen schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen, wenn ihnen nicht dieselben Karrierechancen gegeben werden oder sie haben zum Beispiel sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Solche Fälle nehmen zu, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte. Und wenn es um arbeitsrechtliche Sachen geht, dann kann die Stelle auch meistens helfen, aber halt nicht bei allen Fällen von Diskriminierung.
Das Wetter in Deutschland. Nachts zeitweise Schauer oder Gewitter bei Tiefstwerten von 17 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Erstmal die Entwarnung von der A81 Stuttgart Richtung Singen. Da ist der Falschfahrer weg. Dann die A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover Ost ist nach einem Unfall gesperrt, deswegen gibt's hier Stau. Die A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Neustadt-Wied und dem Kreuz Bonn-Siegburg ist wegen Grünpflege bis 5 Uhr gesperrt, deswegen Stau. Die A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Ruhr-Stadion und Bochum-Zentrum ist wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A71 Sangerhausen Richtung Erfurt, hier ist der Schmückertunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Nach Berlin die A113 Schönefeld Richtung Neukölln ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten noch bis 5 gesperrt. Die A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau ist zwischen Lübeck-Siems und dem Dreieck Bad Schwartau wegen Bauarbeiten bis Freitag 20 Uhr abends gesperrt. Und die A535 Wuppertal-Fellbert ist zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Bauarbeiten noch bis 5 in beiden Richtungen gesperrt. Wo es rollt, gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht
mit Nikolai Russ. Jede Krankheit entsteht durch einen seelischen Konflikt. Das sage nicht ich, sondern die sogenannte germanische Neue Medizin. Das ist eine Bewegung, die immer mehr Anhänger in den sozialen Medien hat und behauptet, wir brauchen gar keine Medikamente für eine Heilung. Welche tödlichen Folgen dieser Glaube haben kann, darum geht es jetzt in der neuen Folge von FKM, dem Tagesschau-Podcast mit Viktoria Koopmann.
Was macht man, wenn man krank ist? Lebensgefährlich krank. Man geht zum Arzt. Aber nicht, wenn man an die germanische neue Medizin glaubt. Germanische neue Medizin, das soll eine medizinische Revolution sein. Sie braucht keine Ärzte mehr, keine Schmerzmittel oder Chemotherapien. Und hat so Karos Mutter das Leben gekostet. Von Caro erzählen wir heute in dieser Folge. Sie ist in dieser pseudomedizinischen Bewegung aufgewachsen und musste ihrer Mutter beim Sterben zusehen. Dennis Müller vom BR hat sie getroffen. Er ist tief eingestiegen in die Abgründe dieser Lehre und erzählt uns, was sie so gefährlich macht und warum sie heute wieder so viel Aufwind bekommt.
Wir sind bei der Familie von Caro zu Hause. Caro ist ein 12-jähriges Mädchen, lebt mit ihrer Mutter und mit ihrem Stiefvater und mit ihrer Schwester zusammen. Und eines Tages, eigentlich ein ganz normaler Tag.
Da wollte ich gerade in die Schule gehen.
Caro heißt aber gar nicht Caro. Den Namen haben wir aus Quellenschutz geändert. Und das war auch nicht ihre echte Stimme, sondern wir haben sie KI verfremden lassen. Sie macht sich fertig für die Schule. Und auf einmal...
Hör einfach nur im Bad, wie es halt einmal so knallt.
Und dann... denkt sie sich, was ist da los? Und schaut mal nach, sucht ihre Mutter, weil sie weiß, sie ist auch noch zu Hause. Und geht dann zu ihrer Mutter, geht ins Badezimmer. Und was sie sieht, ist ihre Mutter, die hingefallen ist.
Und dann komme ich halt rein und dann ist halt alles voller Blut, weil der Tumor aufgeplatzt ist.
Also eine blutverschmierte Dusche, wo ihre Mutter gerade drin stand und hingefallen ist. Und dieses Blut, das kommt daher, dass sie... schon seit einigen Wochen einen Tumor an ihrer linken Brust hat. Und dieser Tumor ist aufgeplatzt und überall war Blut. Und jetzt würde man denken, okay, meine Mutter liegt da blutverschmiert auf dem Boden und ist schwer krank offensichtlich. Was mache ich? Ich rufe einen Krankenwagen. Man muss aber dazu sagen, Caro darf keinen Krankenwagen rufen. Das sagt ihr die GNM, die germanische neue Medizin, woran ihre Familie glaubt und woran auch Caro glaubt. Und deswegen ruft sie keinen Krankenwagen, sondern ihre Mutter, weil sie ja so viel Blut verloren hat, kauft sich so einen Eisensaft, der eben Eisenmangel ausgleicht und sagt, passt schon, kein Krankenwagen, stattdessen einfach nur, das ist meine Behandlung.
Eisensaft gegen den Blutverlust, das ist erstmal die Behandlung bei einem aufgeplatzten Krebstumor laut dieser germanischen neuen Medizin, kurz GNM. Was ist das genau?
Die GNM, die germanische neue Medizin, ist eine pseudomedizinische Bewegung, die im Prinzip sagt, dass es Krankheiten
in der Form, wie wir sie kennen, nicht gibt, sondern Krankheiten sind eigentlich nur Symptome von seelischen Konflikten. Und seelische Konflikte, das kann alles sein, das können Traumata sein, das können, der Hund läuft weg, es kann alles sein. Und es geht quasi darum, jetzt eine Krankheit loszuwerden, den eigenen seelischen Konflikt aufzuarbeiten und zu lösen. Und dadurch, das ist die Art und Weise, wie das die GNM sieht, dadurch wird auch deine Krankheit dann irgendwann einfach so verschwinden. Der Begründer von der germanischen Neuen Medizin heißt Rieke Gerd Hamer, ist ein Deutscher, der Arzt war. Und das hat ihn extrem weitergebracht. Also die Tatsache, dass er Arzt ist, hat ihm extrem Glaubwürdigkeit gebracht.
Die germanische Neue Medizin ist die Medizin der Freiheit.
Die Geschichte ist tatsächlich sehr spannend, wie bei Rieke Gerd Hamer diese Idee aufkommt, dass es da eine andere Art und Weise geben könnte, Krebs und andere schlimme Krankheiten zu behandeln, generell Krankheiten zu behandeln. Denn, ich meine, das basiert ja alles auf Konflikten und schlimmen Erlebnissen, Traumata, die dann letztendlich körperliche Krankheiten auslösen.
Aha.
Und er hatte sowas. Er hatte einen Sohn, Dirk Hamer, der, man muss sagen, durch eine relativ spektakuläre Geschichte, kurz gesagt, er wird durch einen Zufall erschossen, stirbt sehr, sehr jung. Und Rieke Gerd Hamer hat danach die Idee, weil bei ihm im Jahr danach eine Krankheit diagnostiziert wird, nämlich Hodenkrebs, dass da mehr dahinter stecken könnte, dass er diese Krankheit nicht einfach so zufällig bekommen hat, sondern dass er die Krankheit Hodenkrebs bekommen hat, weil sein Sohn so plötzlich gestorben ist und es ihn so sehr verletzt hat und in einen so einen Schockzustand quasi versetzt hat. Der Hodenkrebs hat sich entwickelt aufgrund dieses seelischen Konflikts, aufgrund des Verlusts seines Sohnes. Und dann hat er das auch Dirk-Hamer-Syndrom nach seinem Sohn benannt. Und das sagt er auch nochmal in dem Werbevideo, das Dirk-Hamer-Syndrom und die eiserne Regel des Krebs.
Denn täglich sterben Hunderttausende von Menschen an Krebs, die wir retten könnten, auf eine ganz einfache Art, mit gesundem Menschenverstand, mit Güte und Einfühlungsvermögen, ohne Operationen, ohne Bestrahlung und ohne Medikamente.
Und danach hat er dann eben seine Bewegung aufgebaut.
Das war Anfang der 1980er Jahre. Caro und ihre Familie glauben auch an die GNM, die germanische neue Medizin. Wie funktioniert das denn für Caros Mutter? Also du hast ja erzählt, ihr Krebstumor, der ist in der Dusche geplatzt und sie trinkt dann erstmal Eisensaft. Wie geht's Caros Mutter danach?
Sie liegt nur noch im Bett, kann kaum mehr was machen, kann kaum mehr aufstehen. Sie schreit in der Nacht, nicht nur in der Nacht, muss man sagen. Sie liegt da einfach nur noch. Und ja, letztendlich merkt sie, glaube ich, selber, dass es mit ihr zu Ende geht.
Unter großem Geschrei und großem Hin und Her und großen Schmerzensschreien ist sie halt dann gestorben.
Caros Mutter ist nicht die Einzige, die gestorben ist, weil sie an die GNM geglaubt hat. Es ist natürlich immer ganz schwer, Zahlen zu nennen, weil es in den seltensten Fällen so ist, dass es irgendwelche Mitgliedsausweise gibt, die man irgendwie zählen könnte.
Mhm.
Hier ist es noch schwerer, weil sich eben vieles in so Behandlungszimmern abspielt und so.
Mhm.
Man ganz schwer sagen kann, okay, wie viele Leute haben jetzt tatsächlich daran geglaubt, wie viele Leute wurden damit behandelt. Aber es waren letztendlich tausende Leute, die er auch schon damals behandelt hatte. Darauf deutet alles hin und das ist schon massiv.
Tausende Leute hat er womöglich behandelt, hast du gesagt. Wie schaut denn die sogenannte Schulmedizin, also echte evidenzbasierte Medizin, auf diese Pseudobehandlungsmethoden von Rieke Gerd Hamer?
Auch die wissenschaftliche Forschung hat sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ob psychische Traumata, eher aber dauerhafte Stressbelastung den Krebs auslöst.
Wir haben mit einer Krebsmedizinerin gesprochen, Dr. Jutta Hübner, die sich auch schon seit langem mit der GNM beschäftigt und auch immer wieder davor gewarnt hat.
Mittlerweile sind wir in der Forschung so weit, dass wir sagen, der Stress, das psychische Trauma, ist es nicht.
Man kann der GNM ja durchaus irgendwie ein Verständnis entgegenbringen, weil zweifelsohne gibt's Wechselwirkungen zwischen Psyche und dem Körper. Das ist ja ganz klar. Wenn ich Stress habe, dann habe ich Bauchweh oder so. Also das ist ja ganz normal. So, aber es wird halt problematisch, wenn du irgendwann sagst, dass Krebs halt auf irgendwas in deiner Psyche oder irgendein Konflikt zurückzuführen ist.
Mhm.
Also da funktioniert diese Zusammenwirkung nicht mehr. Also da ist sich die Krebsmedizin auch völlig einig. Das ist einfach Quatsch.
Das heißt, der Patient macht keine wirksame Therapie Und er hat auch noch ein erhöhtes Leiden, weil der fortschreitende Krebs einfach zu einem wirklich teilweise sehr qualvollen Tod führt. Für ärztliche Kollegen, die das Konzept der germanischen neuen Medizin kennen, ist es ganz klar, dass wir alle eigentlich entsetzt sind, dass so mit dem Leben und dem Vertrauen unserer Patienten umgegangen wird.
Also wissenschaftlich anerkannt ist diese germanische neue Medizin definitiv nicht. Woher kommt denn dieser Name?
Haben wir uns auch gefragt. Haben wir auch ganz lange in der Recherche auch nicht direkt gewusst. Also weil es auch gar keinen Sinn ergibt, vor allem dieses Germanisch. Ne? Also wir haben auch mit jemandem gesprochen, der sich mit Germanen speziell auskennt. Der hat gesagt, keine Ahnung, warum das so heißt, weil die Germanen hatten keine richtige Medizin, wo man jetzt sagen könnte, darauf bezieht sich das. Mhm. Aber letztendlich heißt es so, weil halt gesagt wird, okay, die alte Medizin, das was ja damit eben auch impliziert ist, die ist Quatsch. Und es ist sogar noch schlimmer, die alte Medizin, diese Schulmedizin, wie die dann auch genannt wird, die will euch gezielt schaden, die will euch vergiften, zum Beispiel durch Chemotherapien. Mhm. Das ist auch schlecht für dich. Und gibt dann noch absurdere Behauptungen von Rieke Gerd Hamer, dem Gründer.
In Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Ne? Das müssen wir auch festhalten. Ne? Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo. Und die Nichtjüdischen mit Chemo. Also die möchten nicht, dass der Rest der Welt auch überlebt, ja.
Das war ein Ausschnitt aus einem Beitrag der Sendung Kontrovers.
Dadurch würden eben reihenweise Menschen sterben, was ja mit der GNM gar nicht nötig sei.
Ja, das ist natürlich Quatsch, ne? Um das einmal ganz klar zu sagen an der Stelle. Und wie so oft bei so Erzählungen von so riesigen angeblichen Verschwörungen, ist auch hier eine antisemitische Verschwörungserzählung nicht weit. Wir haben schon über Konfliktlösung als Kern der GNM gesprochen. Wie sieht denn dann so eine Behandlung nach dieser Lehre konkret aus? Also abseits jetzt von dem Eisensaft, von dem wir schon gehört haben. Wie war das dann etwa bei Karos Mutter nach der Diagnose Brustkrebs?
Bei Karos Mutter sieht es so aus, sie hat ja erstmal diese Beschwerden und was dann erstmal passiert ist, dass sie einen Gehirnscan machen von der Mutter, was ja erstmal so klingt, die hat doch Beschwerden in der Brust, warum denn jetzt ein Gehirnscan? Aber der Grund ist natürlich, die wollen in diesem Gehirnscan irgendwie ablesen, dass dort der Konflikt irgendwie sichtbar wird. Das ist völlig absurd, aber es ist so. Und dann, nachdem diese Identifikation des Konflikts da ist, geht es darum, das Ganze zu behandeln. Und ja, das funktioniert durch Aufarbeitung, durch Gespräche. Kommt darauf an, eben was der jeweilige Konflikt ist. Bei Karos Mutter ist es ein Mischkonflikt, also mehrere Konflikte auf einmal. Und damit sich der Krebs nicht mehr ausbreitet, empfiehlt Hamer noch was anderes, und zwar sich ein Lied anzuhören, ein Lied, das er selbst eingesungen hat. Das nennt sich Mein Studentenmädchen. Und er sagt, dieses Lied, das müsst ihr euch nur anhören und schon werden eure Beschwerden weggehen.
Ich liebe ein Mädchen seit 20 Jahren.
Die Idee ist, die sehr verschwurbelte, wirre Idee ist, dass es auf einer speziellen Tonfrequenz produziert ist und dass diese Tonfrequenz in irgendeiner Weise wohltuend für den Körper ist und eben auslösen kann, dass ein Krebsgeschwür gestoppt werden kann, sich auszubreiten.
Im Fall von Karos Mutter geht es nicht gut aus. Sie stirbt qualvoll, nachdem sie nach der Lehre der GNM behandelt wurde. Und du sagst, sie ist nicht die Einzige. Was ich mich frage, gibt es dann irgendwann mal Kritik oder auch Ermittlungen gegen Rieke Gerd Hamer? Der ist ja auch Mediziner selbst, also Arzt.
Also es gab auf jeden Fall Widerstand für Hamer, auch schon damals. Und er war in der medizinischen Community ein absoluter Außenseiter und jemand, den man im Prinzip gerne schnell raushaben wollte. So. Mhm. Aber das geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach so jemanden die Approbationen entziehen oder den Doktortitel auch wegzunehmen. Das geht nicht so einfach. Und ja, deswegen ist es sehr lange sehr, sehr schwierig gewesen, ihm irgendwas nachzuweisen. Weil man muss ja auch sagen, Hamer macht ja nichts, macht ja auch nichts aktiv. Also er spritzt keinen Gift oder er spritzt nichts irgendwie, damit die Leute sterben. Mhm. Er sagt einfach nur, geht nicht zur Behandlung, geht nicht zur Chemotherapie.
Okay, also es wäre einfacher, gegen ihn vorzugehen, wenn er aktiv was Schädliches tun würde, wie was spritzen.
Voll, natürlich. Mhm. Du könntest sagen, Körperverletzung oder Körperverletzung mit Todesfolge, kannst du alles dann eventuell machen. Aber in dem Fall ist es eben schwieriger. Du musst dann dich auf das Ärzterecht berufen. Du kannst sagen, Betrug. Und letztendlich war es auch so, dass das Leute versucht haben und auch gemacht haben und auch Erfolg damit hatten. Also Hamer wurde verklagt, saß auch im Gefängnis.
Ja, Rieke Gerd Hamer wurde mehrmals verurteilt zwischen 1993 und 2004. Er saß wiederholt im Gefängnis, unter anderem wegen Betrugs und Komplizenschaft bei der illegalen Ausübung einer medizinischen Tätigkeit. 1986 wurde ihm nämlich auch die Zulassung als Arzt entzogen. Stoppt ihn das, auch dass er im Gefängnis war?
Er hat danach nicht aufgehört, wie man ja auch eventuell dann denken könnte, okay, irgendwann sieht das ein. Nee, man hat das Gefühl, genau das Gegenteil passiert. Er wird sogar noch radikaler, immer wenn er wieder zurück aus dem Gefängnis kommt. Und dann inszeniert er sich natürlich auch als so eine Art Märtyrer, wenn er dann im Gefängnis sitzt. Ne? Gibt auch Caro und ihre Familie, die zu einer Hamer-Demo gehen, die es damals gab, auch in Deutschland, wo Leute sich versammelt haben und dagegen ja, sich ausgesprochen hat, dagegen demonstriert haben, dass dieser Typ im Gefängnis sitzt.
Also das heißt, seine Anhänger halten trotzdem weiter zu ihm und auch Caro tut das damals weiterhin.
Weil er natürlich das wieder für sich genutzt hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment für jede Bewegung, aber speziell hier, dieses Ausnutzen und dieses, dieses ins Gegenteil verkehren, sich als Opfer inszenieren. Mm. Das macht Hamer halt genauso, wie es andere Sektenführer tun. Und er macht es extrem erfolgreich.
Hamer und seine pseudomedizinische Ideologie waren ja in den 80er und 90er Jahren richtig bekannt. Wie populär ist die GNM heute noch?
Also Corona war auf jeden Fall ein totaler Brandbeschleuniger für die GNM. Also das hat dieser Bewegung extrem geholfen, obwohl man ja sagen muss, Hamer war zu dem Zeitpunkt schon tot. Rieke Gerd Hamer ist 2017 gestorben. Mhm. Man möchte sich nicht ausmalen, wenn Hamer noch gelebt hätte, wie dann die GNM nochmal anders quasi durchgestartet hätte.
Wie kommst du zu der Einschätzung?
Corona kam und das Vertrauen in die Wissenschaft und in die Medizin hat ja in dieser Zeit abgenommen. Das ist ja ganz offensichtlich. Ne? Auf einmal Impfstoffe wurde hinterfragt, Bill Gates und diese ganzen Theorien, die dann durch die Welt gegangen sind, die haben dafür gesorgt, dass das Vertrauen in die Medizin rapide abgenommen hat. Und in dieser Zeit, das ist ganz deutlich spürbar, hat sich auch die GNM quasi nochmal so einen zweiten Frühling geholt. Dadurch, dass sie so anschlussfähig ist an andere Bewegungen. Also ne, wenn man hier auf eine Querdenker-Demo geschaut hat, dann waren da ja auch ganz verschiedene Leute. Da waren esoterische Leute dabei, dann waren aber auch Reichsbürger dabei und so weiter. Also und da hat die GNM eben auch einen Platz innerhalb von diesem Portfolio an verschiedenen Verschwörungsbewegungen. So ein bisschen hat auch das Internet natürlich auf einmal eine Auswirkung daraus, wie verbreitet sich sowas weiter. Und da spielt Telegram eine große Rolle, da spielen eben auch die sozialen Medien eine große Rolle. Und wir sprechen in unserem Podcast mit einer Influencerin aus Amerika, also völlig weit weg von Hamer und Deutschland und allem drum und dran, die aber dann von German New Medicine spricht und von germanischer Heilkunde und halt Hamer als den großen Hero quasi feiert. Also das hat sich weiter verbreitet in ganz neue Bereiche und ja, ist jetzt durch die sozialen Medien und eben auch durch das schwindende Vertrauen in die Wissenschaft und Medizin absolut nochmal aufgestiegen und hat gerade seinen zweiten Frühling.
Wie steht Caro heute zur GNM? Sie ist ja mit dieser Lehre aufgewachsen. Ihre Mutter ist gestorben, als sie 13 Jahre alt war. Nachdem der Tumor der Mutter nur nach dieser Lehre der GNM behandelt wurde. Jetzt ist Caro Mitte 20. Wie schaut sie heute auf diese pseudomedizinische Bewegung?
Also Caro ist ausgestiegen und sie sitzt auch deswegen natürlich bei uns im Podcast, weil sie halt andere Leute davor warnen will. Sie sagt halt, das, wie es mir damals gegangen ist, das will ich keinem anderen zumuten.
Aber nach dem Tod der Mutter hat Caro ja erstmal weiter an die GNM geglaubt, ist dabei geblieben. Warum ist sie dann irgendwann doch ausgestiegen?
Es gibt viele Gründe, warum Caro ausgestiegen ist, aber einer der wichtigsten ist, glaube ich, einfach, dass sie älter geworden ist und so ein bisschen, wie jeder wahrscheinlich in seinen Teenie-Jahren war, so ein bisschen rebellischer wird und dann auch, muss man sagen, ein eigenes Krankheitsproblem entwickelt. Also sie entwickelt chronische Kopfschmerzen und ja, die dann immer auszuhalten, wie es ja die GNM fordert und quasi den Konflikt dann wieder zu suchen, bla bla bla. Darauf hat sie dann irgendwann keinen Bock mehr und sagt, ja, aber meine Schulkameradinnen und so weiter, die gehen ja auch irgendwie mit solchen Problemen um. Und dann ist sie eines Tages, und das hat sie uns wirklich so erzählt, als würde sie irgendwie, weiß ich nicht, Zigaretten klauen. Sie geht halt in eine Apotheke rein, kauft sich Schmerztabletten und nimmt diese Schmerztabletten.
Die Tablette dann geschluckt zu haben, war erstmal toll, weil dann war die Kopfschmerzen weg. Das war erstmal so, okay, wow, cool, ich habe keine Kopfschmerzen mehr.
Und das ist für sie halt, das klingt jetzt so banal, aber es ist für sie halt wirklich ein großer Moment gewesen, wo sie wirklich gedacht hat, Moment mal, also wenn das jetzt nicht stimmt, also die Tatsache, dass Schmerztabletten nicht wirken, was mir ja gesagt wurde mein ganzes Leben lang.
Und du hast gesagt, sie hat sich zwar davon gelöst, aber sie merkt das immer noch im Alltag. Wie merkt sie das denn?
Naja, es ist halt, wenn du damit aufgewachsen bist, dann kannst du das natürlich nicht ganz loswerden. Also die ist jetzt auch noch nicht 80 Jahre alt, sondern eben Mitte 20. Und da ist es einfach noch nicht so lange her, dass sie eben in dieser wirklich traumatischen Zeit gelebt hat. Und deswegen sind so verschiedene Verhaltensweisen irgendwie immer noch bei ihr so drin. Sie merkt es immer, zum Beispiel, wenn jemand niest oder wenn sie niesen muss. Weil dann wurde nicht Gesundheit gesagt, sondern da wurde dann immer so direkt gefragt quasi, woher das kam. Also woher sozusagen dieser Nieser kam. Weil natürlich in diesem Weltbild immer drin ist, okay, Niesen ist gleich Krankheit, ist gleich körperliche Reaktion auf irgendeinen seelischen Konflikt.
Mhm.
Woran liegt das jetzt wieder, dass ich gerade niesen musste?
Mhm.
Und das hat sie sehr lange noch drin gehabt und merkt sie auch heute wieder, dass das irgendwie immer noch so, weil das ja auch immer so ein Reflex ist, ne? Wenn jemand niest, man sagt irgendwas. Und da merkt sie einfach so ganz plastisch, okay, das habe ich natürlich nicht komplett loswerden können.
Nach eurer umfangreichen Recherche, was würdest du sagen, was ließe sich pseudomedizinischen Bewegungen wie der GNM entgegensetzen? Die existiert ja bis heute.
Das war sehr interessant, weil wir mit Dr. Jutta Hübner darüber gesprochen haben, der Krebsmedizinerin, die sich eben auch speziell mit der GNM auskennt.
Also, wenn wir eine menschliche Medizin wieder möglich machen, dann glaube ich, verschwindet der Spuk ganz von alleine. Wir brauchen eine Wende in der Medizin.
Unser Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich ziemlich gut hier in Deutschland, aber trotzdem gibt es eine gewisse Entwicklung in der Medizin. Es gibt weniger Ärztinnen und Ärzte, ne? Ärztemangel und so weiter, weniger Zeit vielleicht auch. Das spürt man direkt vielleicht auch im Austausch mit Ärzten, dass man nicht immer direkt einen Termin bekommt. Man hat das Gefühl, man bekommt vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeit oder so.
Mhm.
Und all das erschüttert auf einer ganz niedrigen Schwelle auch Vertrauen in Medizin und an den Arzt im Ort vielleicht. Da fängt das Ganze an und sie sagt halt, um die GNM letztendlich kleiner zu machen und letztendlich ja aus unserem Leben rauszuhalten, würde eine Wende im Medizinsystem helfen. Eine Wende hin zu einer menschlicheren Medizin sozusagen, wo sich mehr Zeit genommen wird, wo der Mensch im Vordergrund steht sozusagen und genauso auf die Beschwerden der Leute eingegangen wird, wie es halt Hamer leider gemacht hat damals, wie er so groß werden konnte.
Mhm.
Das hat er ja schon gut gemacht.
FKM, der Tagesschau-Podcast mit Viktoria Kobmann. Diese und weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Sie sind süß, verschönern unseren Alltag und nur allzu oft machen Kriminelle mit ihnen richtig viel Geld. Haustiere. Die EU-Abgeordneten haben jetzt in einer Verordnung bestimmt, der illegale Haustierhandel, der soll erschwert werden. Zum Beispiel sollen in Zukunft nur noch rückverfolgbare und registrierte Tiere auf Kleinanzeigenseiten oder Online-Plattformen zum Kauf angeboten werden. Matthias Reiche berichtet.
Künftig sollen alle Hunde und Katzen mit einem Mikrochip individuell identifizierbar sein, egal ob sie von Züchtern, Verkäufern oder Tierheimen gehalten, online zum Verkauf oder zur Spende angeboten werden. Außerdem müssen die Tiere in nationalen Datenbanken registriert sein. Hunde und Katzen, die aus Drittländern zum Verkauf eingeführt werden, müssen vor ihrer Einreise in die EU gechippt und dann innerhalb von 2 Werktagen in einer nationalen Datenbank registriert werden. Kommerzielle Tierhalter sind verpflichtet, ihre Hunde und Katzen mindestens 5 Werktage vor ihrer Ankunft in eine der interoperablen Online-Datenbanken einzutragen. Ausgenommen sind allerdings private Hunde- und Katzenbesitzer, die höchstens alle 18 Monate einen Wurf anbieten. Die Verordnung zielt unter anderem auf sogenannte Welpenfabriken, beispielsweise in Rumänien, und auf das Geschäft skrupelloser Händler, die Hunde und Katzen unter oft miserabelsten Bedingungen illegal beispielsweise nach Deutschland bringen. Für das Jahr 2024 hat der Deutsche Tierschutzbund 224 Fälle von illegalem Tierhandel dokumentiert. Mindestens 991, überwiegend Rassetiere, waren betroffen, darunter 515 Hunde und 66 Katzen. Allerdings liegt die Dunkelziffer sehr wahrscheinlich deutlich darüber. Der Online-Markt einschließlich des illegalen Handels macht in der EU inzwischen 2/3 aller Hunde- und Katzenverkäufe aus. Dem Gesetzentwurf muss nun noch das Parlament und der Rat der 27 EU-Mitgliedstaaten offiziell zustimmen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Die Bundesregierung will heute ein erstes Steuerentlastungspaket für Unternehmen beschließen. Die Maßnahmen sollen, sofern Bundestag und Bundesrat zustimmen, schnell greifen und dazu beitragen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein. Weil dadurch aber auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, müssen die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren. Die Grünen haben bereits verlangt, dass der Bund für einen finanziellen Ausgleich der Kommunen sorgen soll, die aus ihrer Sicht sonst überfordert würden.
Die Bundesregierung will weiterhin Schutzsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Zuvor hatte das Berliner Verwaltungsgericht 3 Menschen aus Somalia Recht gegeben, die sich gegen ihre Zurückweisung ohne Dublin-Verfahren wehrten. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Kanzler Merz sprach wörtlich von einer vorläufigen Entscheidung des Gerichts, die das Vorgehen an den Grenzen nicht grundsätzlich in Frage stelle. Bundesinnenminister Dobrindt betonte ebenfalls, an der Praxis an den Grenzen werde sich aktuell nichts ändern. SPD-Bundestagsfraktionschef Mirsch wies dagegen darauf hin, dass die letzte Instanz noch nicht entschieden hat. Aus seiner Sicht wird jetzt aber geprüft, ob das Urteil die Spielräume der Bundesregierung einschränkt. Die Grünen kritisieren die Reaktion von Merz und Dobrindt und argumentierten, das Urteil des Berliner Gerichts sei eben nicht anfechtbar.
In Südkorea hat die Nationale Wahlkommission den liberalen Kandidaten Lee offiziell als neuen Präsidenten des Landes bestätigt. Lee hatte sich bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl deutlich gegen seinen konservativen Rivalen Kim durchgesetzt. Der neue Präsident versprach in einer kurzen Rede vor Anhängern, das Land zu einen. Die Wahl fand statt, nachdem der frühere Staatschef Yoon im Dezember vom Parlament abgesetzt worden war. Er hatte im Streit mit der Opposition für kurze Zeit das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst. Die deutschen Fußballerinnen haben bei ihrer EM-Generalprobe einen Kantersieg gefeiert. Die DFB-Auswahl gewann ihr Nations League-Spiel in Österreich mit 6:0 und blieb als Gruppensiegerin auch am letzten Spieltag ungeschlagen.